Deswegen haben wir gesagt, ist das nicht eigentlich unser Purpose? Also wir sind hergegangen, haben unseren Purpose definiert und haben gesagt, wir helfen unseren Kunden in den schlimmsten Zeiten des Lebens. Wir wollen Versicherungen zugänglich machen und das kann man einfach nicht vereinbaren, wenn man Leuten helfen will und dann zu sagen, entweder ich zahle nicht oder ich versichere dich gar nicht erst. Mir fällt ein Player ein, da haben wir innerhalb von 6 Wochen angefangen zu verkaufen, nachdem die Tinte trocken war. Also da sind wir, glaube ich, dem ein oder anderen Wettbewerber aktuell einen großen Schritt voraus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von InTouch, eurem Favorite Podcast rund um das große Thema Customer Centricity, präsentiert von der Coeo Group. Am Mikrofon begrüßt euch heute einmal mehr der CEO der Dachregion bei Coeo, Sebastian Ludwig. Hallo Sebastian.
Hallo Rainer.
Ja, hallo zusammen. Genau. Und ich bin Rainer Demski. Ja, wie viele Industrien durchläuft auch die Versicherungswirtschaft weltweit einen sehr dynamischen Transformationsprozess. Das Thema hatten wir ja hier auch in zurückliegenden Folgen schon das eine oder andere Mal zu fassen. Ein Anbieter, der sich das Thema Transformation ganz besonders auf die Fahnen geschrieben hat, das ist die Cardiff Assurance. Spreche ich das richtig aus? Ich glaube, ja.
Wir sind französisch. Ja, hört sich sehr gut an.
Genau. Das ist die Versicherungsmarke unter dem Dach des französischen Bankhauses BNP Paribas. Ein Traditionsunternehmen, gar keine Frage. Und gerade in solchen Häusern, da sind ja solche Veränderungsprozesse nicht immer ganz einfach und aber deswegen auch besonders spannend. Wie das so in der Praxis abläuft, was das für die Kunden von Cardiff bedeutet, aber auch fürs Unternehmen, dazu sprechen wir heute mit dem CEO und Hauptbevollmächtigten von Cardiff für den deutschen Markt, Nicolas Pöltl. Hallo Nicolas.
Hallo Rainer, hallo Sebastian.
Hallo, schön, dass du dabei bist.
Vielleicht nur zum Einstieg für alle, die euch noch nicht so genau kennen. Wer ist Cardiff? Was macht ihr und was machst du bei Cardiff?
Ja, wie du richtig gesagt hast, Rainer, wir sind Teil der BNP Paribas-Gruppe. Ich muss gestehen, ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr dabei und bevor ich angefangen habe, ich kannte die BNP-Gruppe gar nicht so richtig. Und deswegen nochmal für alle, das ist die größte Bank in Europa und wir als Cardiff, wir sind der Versicherungsarm dieser Bankengruppe. Mhm. Wir haben ungefähr 8000 Mitarbeiter weltweit, verstreut auf 30 Länder und machen damit 30 Milliarden Euro Umsatz. Und wir in Deutschland, wir sind der Absicherungsspezialist für Finanzierung. Das heißt, alle Finanzierungen rund um Immobilie, Auto oder Konsumentenkredit, das sichern wir ab.
Und vielleicht noch ein paar Worte zu deiner Historie. Du bist ja auch ein Kind der Versicherungswirtschaft.
Das ist wahr. 24 Jahre in der Versicherung, mal im Vertrieb angefangen, dann lange Jahre in der Unternehmensberatung, Versicherung beraten und dann, wie es so häufig ist, die Seite gewechselt auf die Seite eines internationalen Versicherungskonzerns. Und dann dachte ich mir auch mit 40, Mensch, Midlife Crisis setzt ein, wo geht denn eigentlich die Zukunft hin? Bin also für ein paar Jahre nochmal auf die andere Seite zu den Fintechs und Insurtechs gewechselt. Mhm. Und wie gesagt, jetzt seit ein bisschen über einem Jahr bei der Cardiff in Stuttgart.
Mhm. Fintech und Insurtechs, das ist ja so, trägt ja so ein bisschen auch Transformation im Blut, kann ich mal sagen. Und es ist unser Megathema, über das wir heute sprechen wollen. Ihr habt euch bei Cardiff auf die Fahnen geschrieben, Versicherung ein Stück weit oder vielleicht auch ganz neu zu denken und das auch so auch in dieser Form ins Tun zu übersetzen. Wie geht dir das an?
Ja, ganz richtig. Also wenn du 24 Jahre in der Versicherungsindustrie bist, dann kann ich dir bestätigen, du bist selten der Held auf Partys, wenn du sagst, hey, ich mache Versicherung. Ne? Also wenn du so dieses klassische Seated Dinner hast und der Typ rechts neben dir fragt dich, na, was machen Sie denn so beruflich und du antwortest Versicherungen, dann dreht er ganz schnell den Kopf auf die andere Seite und fragt, was machen Sie denn beruflich?
Ich kann dich beruhigen, das ist im Kasso nicht viel anders.
Wir sollten an einem Tisch sitzen, Sebastian. Dann wäre ja, der Abend gut. Etwas einfacher für uns beide.
Aber da genau deswegen sind die anderen nach links.
Genau. Ja, aber genau deswegen haben wir uns gefragt, sag mal, was machen wir hier eigentlich den ganzen Tag? Und wenn du dir das anschaust, ist es eigentlich ja richtig spannend, denn wir können 3 Sachen besonders gut. Wir können Menschen helfen, wenn jemand stirbt. Ich sag mal, wenn du einen geliebten Menschen verlierst, das ist wahrscheinlich so das Schlimmste, was dir im Leben passiert, wenn dein Mann, deine Frau, dein Freund, deine Freundin stirbt. Das Zweite ist, wenn du deinen Arbeitsplatz verlierst. Also jeder, der es mal selber durchlebt hat, weiß, wie traumatisch das sein kann. Viele Psychologen sagen ja auch, das ist so ungefähr auf einem Level mit einem geliebten Menschen verlieren. Auch dann sind wir für unsere Kunden da. Und das Dritte ist, wenn du richtig lange krank bist. Und ich glaube, gerade in Zeiten von Corona mit Long-Covid gibt es jetzt auch viele, die nachvollziehen können, Mensch, in der Dekade zumindest wird es kaum was geben, was noch schlimmer in meinem Leben sich ereignet. Und deswegen haben wir gesagt, ist das nicht eigentlich unser Purpose? Also wir sind hergegangen, haben unseren Purpose definiert und haben gesagt, Wir helfen unseren Kunden in den schlimmsten Zeiten des Lebens. Und alles, was wir tun, richten wir in diesem Purpose aus und haben entsprechend Werte definiert für uns, wie wir miteinander umgehen wollen. Für mich ist insbesondere das Thema Teamplayer sein ganz, ganz wichtig.
Ja.
Haben aber auch vor allem gesagt, wie, was heißt das für unsere Kunden? Wir haben unsere Produkte verändert. Ihr kennt das ne, typischerweise bei Versicherungen. Man sagt uns ja jetzt nicht ganz zu Unrecht nach, wir sind komplex und keiner versteht uns. Und wenn es dann darauf ankommt und man möchte Geld von der Versicherung haben, dann zahlen die nicht. Haben wir gesagt, nee, das vereinbaren wir nicht mit dem Thema. Wir wollen für unsere Kunden da sein in den schlimmsten Zeiten des Lebens und sind deswegen hergegangen und haben unsere Bedingungen von Grund auf verändert. Haben gesagt, diese ganzen Ausschlüsse, die sind für einen Kunden typischerweise nicht nachvollziehbar und sind jetzt die Versicherung mit der kürzesten Wartezeit am Markt. Wir leisten sofort bei einem Thema wie Arbeitslosigkeit, wo viele sagen, ah, Moment, da leiste ich erst nach 2-3 Monaten. Mhm. Wir nehmen auch erstmalig befristet Beschäftigte auf. Wir nehmen sogar einen Suizid auf. Ganz einfach, weil wir gesagt haben, wir wollen keine Kundengruppen ausschließen. Wir wollen Versicherungen zugänglich machen. Und das kann man einfach nicht vereinbaren, wenn man Leuten helfen will, und dann zu sagen, entweder ich zahle nicht oder ich versichere dich gar nicht erst.
Das sind jetzt so zwei sehr zentrale Themen, würde ich jetzt mal sagen, in der Versicherungswirtschaft. Das eine natürlich, wie transparent sind Versicherungen generell als Branche? Wie verständlich sind sie? Bleiben wir erstmal bei dem Thema. Zu dem anderen habe ich dann auch gleich nochmal eine Frage. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, so Versicherungsdokumente in ein ja, verständlicheres Sprachniveau zu übersetzen, ohne dabei sozusagen auch die rechtliche, die juristische Komponente zu verlieren. Wie geht dir das eigentlich an? Wo sind da die Hürden?
Zugegebenermaßen, das ist eine Iteration. Ne? Also das sitzt noch nicht beim ersten Wurf, aber dankenswerterweise gibt es da heute sehr, sehr gute Software, die nimmt ein Schriftstück, die nimmt einen Satz, einen Absatz und sagt dir ganz genau, welches Sprachniveau hast du. Ja. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, das B1-Sprachniveau ist das, was wir unseren Kunden geben wollen. Mhm. Ihr kennt es, wenn ihr eine Fremdsprache lernt, dann geht es mal von A, B, C und C1 und C2. Und ja. Da sagen wir so, B1, das ist die Mitte, das versteht auch ein Nicht-Muttersprachler. Ja, und gerade für eine Versicherung ist es natürlich eine große Änderung, wo dann unsere Produktmanager und Marketing-Experten zusammen mit der Rechtsabteilung sitzen und so lange die Schleife drehen, bis dann auch ein Tool dir bestätigt, nee, die Formulierung, die ist jetzt wirklich verständlich, der Satz ist kurz genug und dann ist auch das ganze Schriftstück verständlicher. Aber auch andererseits, wenn du Ausschlüsse rausgenommen hast, ist immer das Allerbeste. Dann hast du gar nichts erst, was du aufschreiben musst. Dann ist einfach alles versichert.
Was ich mir fürs Produkt aber deswegen schwierig vorstelle, weil, also wenn man alles rausnimmt, sozusagen wie eine All-Risk-Deckung, nennt man das ja im Fachjargon so ein bisschen, dann wird so ein Produkt auch, leicht teuer. Ist das der Fall oder ist es da dann vertrieblich noch sozusagen konkurrenzfähig oder kriegt ihr das hin?
Definitiv. Am Ende des Tages, wenn du dir anschaust, welche Lebensrisiken wir absichern, Tod, Arbeitslosigkeit, längerfristige Arbeitsunfähigkeit, dann ist das nur ein kleiner Obolus on top zu deiner Finanzierung, den du brauchst, um sicherzustellen, dass du auch tatsächlich nachhaltig was von der Sache hast, die du gerade finanzieren willst.
Vielleicht auch da nochmal zwei Gedanken aus dem Inkasso, weil das, was ihr sozusagen absichert, weil es ihr als euren Purpose seht, das sind ja die meisten Gründe, die in Deutschland zur Überschuldung führen. Arbeitslosigkeit, Erkrankungen, Sucht, Verhalten, Unfälle und so weiter. Tod nochmal ein schwerwiegender. Und mit dem Thema haben wir natürlich auch zu tun. Also das sind ja auch oftmals genau die Gründe, warum jemand eben in Zahlungsunfähigkeit kommt, warum jemand auch bei uns im Inkasso landet. Und auch wir haben im Inkasso schon oftmals und auch eigene Produkte gehabt oder haben sie, die das im Prinzip im Vorhinein absichern sollen oder zumindest eine gewisse Sicherheit geben, wenn gewisse Situationen eintreten. Und Niklas, wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen. Von daher ist ja schon so ein überschneidender Inhalt, nämlich das ist oftmals eben auch der Grund, warum jemand im Inkasso landet.
Ja, definitiv. Ich muss aber auch sagen, da hat sich aus meiner persönlichen Wahrnehmung auch das Umfeld in den letzten Jahren ein Stück weit gewandelt, gerade auch durch Corona, gerade auch durch die Rezessionen, in die wir vielleicht gerade hineinlaufen. Es ist eben nicht mehr so wie in der Generation meiner Eltern, dass du mit 18 nach der Schule in der Firma einsteigst und mit 65 in Rente gehst, sondern heute sehen die typischen Lebensläufe ganz, ganz anders aus. Man wechselt viel, viel häufiger den Job. Man ist vielleicht auch mal als Freelancer unterwegs. Und seit Corona ist auch klar, das Thema Krankheit ist etwas, was jeden treffen kann. Ich selbst bin 43, dachte, ich bin noch unschlagbar. Ja, mir kann nie etwas passieren. Aber auf einmal kommt es halt doch in den persönlichen Freundeskreis, wenn ich sehe, dass Bekannte von mir auch in dem Alter leider schon verstorben sind oder an Long-Covid erkrankt sind. Und ich glaube, deswegen muss man heute ein bisschen anders denken und muss auch breiter in der Bevölkerung die Leute über ihre Risiken aufklären.
Also Stichwort Risiko, wir liegen momentan auch in so einer, sagen wir mal, Multikrisensituation, das schon seit einigen Jahren, ne? Erst Corona, dann Krieg und Rezession, Energie, all diese ganzen Themen. Werden Menschen aus deiner Erfahrung risikoaffiner, wenn sie in solchen Zeiten leben? Haben sie ein größeres Bewusstsein dafür?
Ich glaube, das Bewusstsein für die Risiken, das steigt definitiv. Wir haben da gerade zu Beginn von Corona im Jahr 2021 eine Umfrage gemacht, weltweit. Wir haben 21.000 Menschen befragt in 21 Ländern. Und was wir herausgefunden haben, ist, das Interesse an Versicherungsprodukten, an Schutz gegen eben diese Risiken, das steigt quer durch alle Schichten global, eben weil die Risiken wie Krankheit, wie Tod, wie Arbeitsplatzverlust durch so eine globale Pandemie wie Corona für uns alle sehr, sehr greifbar wird. Und das sehen wir auch bei uns noch immer im täglichen Geschäft. Der Kunde merkt mittlerweile, das ist etwas, was ich aus dem persönlichen Umfeld kenne, das nehme ich wahr und da will ich mich auch persönlich gegen schützen. Ich schütze mich auch.
Es schützt vor den Folgen, ne? Also oftmals kommt man halt in die Situation, aber es schützt eben vor den unangenehmen weiteren Folgen und man hat vielleicht die ein oder anderen gedanklichen Sorgen dann weniger, wenn man eben sich vorhinein, wie du es auch gesagt hast, darüber aufgeklärt hat und den ein oder anderen Schutz dann auch in Anspruch nimmt.
Ja, ganz genau. Und das Wichtige ist ja, die Menschen darüber aufzuklären, wie würde denn dein Leben aussehen, wenn dich so etwas trifft? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du deinen Job verlierst? Wahrscheinlich musst du noch immer morgens deine Kinder in den Kindergarten oder in die Schule bringen und du willst wahrscheinlich mit dem Auto auch noch zum Vorstellungsgespräch fahren. Jetzt seine Autofinanzierung oder seine Leasingrate nicht abgesichert zu haben, heißt halt im Zweifelsfalle, dass Bank oder das Automobilunternehmen kommt und das Auto einkassiert. Und dann ist deine Mobilität auf einmal ganz stark eingeschränkt und dein Leben sieht ganz, ganz anders aus. Und wenn man den Leuten das klar macht, dass sie nur für ein paar zusätzliche Euro im Monat ihr Leben auf die sichere Seite packen können, dann ist das für viele sehr, sehr interessant heutzutage.
Absolut, absolut. Und auch ergänzen vielleicht noch das zumindest temporär. Ja, also man findet ja wahrscheinlich zum Beispiel wieder einen neuen Job nach einer gewissen Zeit oder man wird auch wieder gesund und genesen in den meisten Fällen. Aber genau diese Zeit, die schwierige Zeit zwischen diesen beiden Situationen und das abgefedert zu bekommen für, wie du es gerade sagst, und Rainer, du hast am Anfang auch gefragt, ist denn das noch ein Case sozusagen? Ist das nicht viel zu teuer? Ich glaube, und da bin ich nicht der Richtige, da haben wir den Richtigen ja hier im Podcast, aber ich glaube, das kann man für ein wirklich überschaubares Geld sehr, sehr gut absichern, nämlich genau diese Zeit, wo man Überbrückung hat und in dieser Überbrückungszeit eben auch eine Hilfestellung und Unterstützung benötigt.
Ja, und das ist ja das Schöne an Versicherungen. Alle zahlen 20, 30, 40 Euro im Monat zusätzlich ein. Am Ende trifft es zum Glück ja nicht alle, sondern nur ein paar. Aber die Gemeinschaft hilft dann den paar, die es getroffen hat, sodass die in ihrem Lebensstandard nicht diese dramatischen Einbußen haben müssen, die halt so ein Einschnitt, so ein Live-Event, wie wir das nennen, typischerweise hätte.
Du hast gerade was zum einfachen Handling gesagt und wie einfach es ist, sich abzuschließen, wie einfach ist es auch letzten Endes, den Leistungsbezug zu bekommen. Und da habe ich euch auch so verstanden, dass das einmal sehr, sehr transparent ist, sehr klar ist. Es gibt gewisse Ereignisse und wenn die eingetreten sind, dann ist halt sozusagen auch der Versicherungsschutz gegeben mit relativ wenigen weiteren Folgeschritten. So habe ich das verstanden, aber das kannst du ja gerade nochmal bestätigen. Und
ja, natürlich, ganz genau so ist es, Sebastian. Du willst natürlich schauen, dass du, wenn du Versicherungen zugänglich machen willst, auch die Leistung zugänglich machen willst und deswegen möglichst wenig Hürden für den Kunden aufbaust. Wir haben ein ganz einfaches Online-Portal, da kannst du sagen, hier, Folgendes ist mir passiert, kannst entsprechend vielleicht noch eine Unterlage hochladen, um das nachzuweisen. Und dann ist für dich der Case damit auch schon erledigt. Wir gehen aber auch noch weiter. Wir wollen dich auf dem Laufenden halten. Das heißt, du kriegst von uns ständig SMS-Nachrichten, wo wir dich auf dem Laufenden halten zu dem Bearbeitungsstand deiner Leistungsauszahlung, bis du letztendlich dann auch das Geld auf dem Konto hast. Aber ganz ehrlich unter uns, es hört uns ja zum Glück keiner zu, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr in dieser Runde wieder zusammensitzen können und ich euch dann sagen kann, wie wir dieses Thema nochmal auf das nächste Level gehoben haben. Also für mich in der Transformation ist das gerade das entscheidende Thema.
Ja. Nikolas, ich widerspreche dir ungern, aber wir haben immer ganz, ganz viele Zuhörer. Aber Spaß beiseite. Das, was du gerade sagst, da würde ich mal drauf eingehen, weil mega Thema, Rainer hat gesagt, Transformation. Und mache ich schon auch aus der Historie ein paar Jahre Vertrieb, auch in unserem Geschäft, nämlich im Inkasso- und Forderungsmanagement. War lange Jahre auch im Versicherungsbereich unterwegs. Und ich weiß ja, wie komplex Versicherungen teilweise auch systemseitig aufgestellt sind. Das ist eben nicht ein System, was ganz einfach zu administrieren ist, sondern es sind oftmals ganz viele Systeme. Und du hast das Thema Portal angesprochen und so weiter. Diese innovativen, ist das noch innovativ? Weiß ich gar nicht. Aber diese State-of-the-Art-Ansprüche, die man hat heute als Generation XZ und so weiter, das ist für viele Versicherer, glaube ich, sehr, sehr schwierig umzusetzen mit den Rahmenparametern, die sie haben, mit den Systemen, die sie haben und mit der Größe, die sie haben. Wie sieht das Thema, ne, Transformation bei euch da aus?
Ist sehr, sehr richtig. IT ist sicherlich die große Herausforderung. Auch wir haben das Thema zum Glück schon vor einer ganzen Zeit erkannt und sind es angegangen. Und heute sind wir glücklicherweise in der Situation, dass wir sowas wie der favorisierte Player von den großen Digital- und Tech-Playern draußen am Markt sind. Also wir kooperieren mit den digitalen Plattformen, auch mit den ganz, ganz großen und mit den digitalen Finanzdienstleistern, weil wir eben heute schon sagen, REST API ist für uns nichts Außergewöhnliches, ja, oder SMS an den Kunden schicken ist für uns ganz normal. Wir sprechen da eine Sprache, wir arbeiten sehr agil, wir können in sehr, sehr kurzer Zeit liefern und unsere Produkte an den Markt bringen. Mir fällt ein Player ein, da haben wir innerhalb von 6 Wochen angefangen zu verkaufen, nachdem die Tinte trocken war. Also da sind wir, glaube ich, dem einen oder anderen Wettbewerber aktuell einen großen Schritt voraus.
Ich habe jetzt jüngste Erfahrung gemacht im Versicherungsbereich. Es war eine Reiserücktrittsversicherung, die ich hatte. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis man sozusagen dieses Storno-Beleg von Booking.com dann auch akzeptiert hat. Also hat sehr, sehr lange gedauert, wirklich. Das waren Wochen. Und irgendwann habe ich den positiven Bescheid bekommen via Brief. Und dann kam ein zweiter, also positiv erstatten wir ihn. Und sie kriegen dann nochmal Post von uns. Und dann hat es wieder eine Weile gedauert. Habe ich nochmal Post bekommen, habe ich einen Scheck bekommen.
Nein, einen richtigen Scheck.
Ja, genau.
Gibt's die noch?
Ja, und musste dann sozusagen zu meiner Bankfiliale, wo ich schon seitdem ich mein Haus finanziert habe, vor ein paar Jahren nicht mehr war, weil ich dann den Vertrag unterschrieben habe. Aber auch das geht ja digital. Naja, auf jeden Fall habe ich dann den Scheck dahin gebracht. Dann habe ich mir gedacht, mein Gott, also wenn, und ich sage den Namen jetzt nicht, ne? Aber wenn das wirklich noch so ist, ja, das funktioniert nicht. Also ich bin jetzt da einmal und ich gehe jetzt auch nicht weg, weil es mir jetzt gerade zu umständlich ist. Auch das vielleicht ganz spannendes Thema. Wie komme ich schnell den Gedanken, dann auch meine Versicherung zu wechseln? Ist das überhaupt so schnell möglich? Aber den digitalen Anspruch, also den sollte sozusagen, das sollte nicht der Anspruch sein, weil das war nicht das, was ich heute erwarten würde.
Sebastian, hast du eine NPS-Frage am Ende beantworten müssen?
Nee, tatsächlich nicht. Also der letzte Kontakt war der Scheck per Brief.
Also bei uns wäre natürlich über den ganzen Prozess immer eine NPS-Frage gekommen. Also zum einen, wenn du uns erstmalig gesagt hättest, deine Reise wurde storniert, hätten wir gesagt, Mensch, das ist aber schade, und hätten erstmal gefragt, wie einfach es für dich war, dieses Erlebnis uns mitzuteilen und wie zufrieden warst du mit unserer Bearbeitung. Und dann hätten wir dich später nochmal gefragt, nachdem wir dir die Leistung ausgezahlt hätten, wie zufrieden warst du mit dem Prozess. Und wenn wir dann merken würden, dass unser NPS Richtung Süden rauscht, würden wir, glaube ich, ganz schnell aktiv werden. Zum Glück sind wir so, dass wir in der Spitze, schwankt ja immer so, aber jetzt gerade dieses Jahr mit einem NPS von 65 dastehen, weil uns das Thema eben ganz, ganz wichtig ist. Und wenn wir irgendwo sehen, da ist ein Kommentar in einem Google-Rating, wo sich einer beschweren würde über so einen Fall, wie du ihn gerade geschildert hast, dann wären unsere Leute auch sehr schnell dahinter, würden erstmal dich anrufen, um genau zu verstehen, was da falsch gelaufen ist, würden dann aber auch ganz schnell die Tickets stellen, um die bei uns in die IT-Pipeline einzugießen.
Ich glaube, in dem Fall die Schwierigkeit ist ja, also, wenn ich mich beschwert hätte, das ist ja so ein Kernprozess, der halt so ist, und die werden wahrscheinlich Kollegen dort auch erkannt haben, dass das vielleicht nicht mehr der State-of-the-Art-Prozess ist, aber zum Thema Transformation, sie sind eben nicht in der Lage, so einen Prozess, weil es eben wahrscheinlich systemseitig wahnsinnig komplex ist, sowas umzustellen, alteingesessene Systeme, alles nicht mehr State-of-the-Art, das zu verbessern. Also sie leben sozusagen einen Prozess wahrscheinlich, wo sie wissen, dass der nicht richtig gut ist, aber ihn zu verbessern, also die Transformation durchzugehen, ist halt ein riesen, riesen Change oder ein riesen IT-Projekt, was so einfach eben wahrscheinlich nicht gestemmt werden kann.
Nun ist IT ja auch noch die, sagen wir mal, eine der knappsten Ressourcen überhaupt, denn nicht nur in der Versicherungswirtschaft generell, glaube ich, ist das ja so eine Sache. Und da gibt's riesen Roadmaps, das wissen wir alle, ne? Aber also kann ich auch eine kleine Anekdote noch erzählen, ist mir auch das hat mich daran erinnert, Sebastian, was du gerade geschildert hast, habe ich in einem Facebook-Post gelegen von einem befreundeten Kollegen, der hat von seiner Krankenversicherung eine Beitragsanpassung bekommen über 1 Cent per Post in einem Brief, ne? Und da ging natürlich gleich auch die Nachhaltigkeitsdiskussion. Das macht das großen Sinn, also per Brief einem Kunden die 1 Cent Beitragsanpassung mitzuteilen. Also das sind alles, glaube ich, noch Riesenbretter, die da gebohrt werden müssen. Insoweit passt das auch alles ins Thema. Nichtsdestotrotz, ich würde gerne mal ein bisschen auf euren Markt, auf eure Produkte zu sprechen kommen, Nicolas. Also Stichwort Restschuldversicherung. Mhm. Das ist ja eins eurer großen Sparten, würde ich jetzt mal so sagen, mit denen ihr auch ganz intensiv unterwegs seid. Das ist ja gerade für den deutschen Markt eine durchaus spannende Sparte. Vielleicht erklärst du mal für diejenigen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht wissen, was eine Restschuldversicherung ist, kurz, was ist das und warum ist es hier in Deutschland so spannend?
Also Restschuldversicherung ist im Prinzip, ich habe irgendwo einen Kredit aufgenommen, entweder um mein Haus zu finanzieren oder um mir ein Auto zu finanzieren oder zu leasen oder einen ganz normalen Konsumentenkredit, um eine neue Küche zu kaufen oder eine Reise zu finanzieren etc. Daraufhin muss ich ja monatlich meine Raten dann zurückzahlen oder meine Leasingrate an die Bank oder das Automobilunternehmen zahlen. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn eines der drei großen Risiken eintritt? Entweder einer der Darlehensnehmer verstirbt, verliert seinen Job oder wird arbeitsunfähig. Und wenn du arbeitsunfähig bist, dann krachst du typischerweise auf 2/3 deines letzten Nettoeinkommens runter. Und für viele, die wirklich so von Paycheck zu Paycheck leben, heißt es dann in der Situation, der Gürtel muss nicht nur sehr eng geschnallt werden, sondern auch viele Ausgaben fallen weg. Und typischerweise halt ist die Rate dann auch ganz schnell dabei. Mhm. Dagegen sichern wir ab mit einer Restschuldversicherung. Du kannst zusätzlich zu deiner Rate jeden Monat noch einen kleinen Obolus obendrauf legen und dann übernehmen wir deine Rückzahlungsraten, deine Finanzierungsraten, wenn dir tatsächlich so ein Live-Event einmal zustoßen sollte. Und das Spannende im deutschen Markt ist, gerade wenn ich mal um uns herum schaue, nach Frankreich, nach Belgien, aber auch nach Osteuropa und ich nehme mir das Thema Immobilienfinanzierung, dann läuft es im Ausland überall so, dass jeder Einzelne, teilweise in Frankreich sogar 120% Absicherung, also jeder Einzelne sichert sich gegen diese Risiken ab, denn er weiß, ich habe die größte Verpflichtung meines Lebens, typischerweise mehrere 100.000 Euro, und ich habe die über mehrere Jahrzehnte, typischerweise 20, 30 Jahre. Und der Deutsche setzt auf Prinzip Hoffnung. Ich hoffe, dass weder mir noch meinem Lebenspartner in den nächsten 20, 30 Jahren etwas passiert. Ich hoffe, dass weder mein Lebenspartner noch ich unseren Job verlieren werden. Und ich hoffe, dass wir nie länger krank sein werden. Das ist das Prinzip Hoffnung. Denn was passiert, wenn eins von den dreien eintritt? Das ist der klassische Fall. Die Bank freut sich als Erste und sagt, Rate war nicht da. Ich habe aber eine Grundschuld eingetragen und ich habe jetzt ein Anrecht auf dein Haus und das führen wir der Zwangsversteigerung zu und du musst aus deinem Haus ausziehen. Mhm. Viele Menschen, vielleicht sogar der Großteil der Menschen, die ein Haus bauen, wollen aber doch eigentlich entweder im Alter darin wohnen bleiben oder zumindest ihre Kinder groß werden sehen in diesem Haus. Also jeder macht es bestimmt, dass er am Türrahmen diese kleinen Bleistiftstriche macht, wie groß das Kind im letzten Jahr geworden ist. Und dann zu sagen, ich wette einfach darauf, mir passiert nichts, mit dem Risiko, dass ich meine Familie nehmen muss und dann in eine kleine Wohnung ziehen muss vielleicht, ist für mich in Deutschland unerklärlich. Und da ist das Ausland deutlich weiter vorne. Und deswegen haben wir gesagt, wir als Cardiff haben das schon in manchen anderen Märkten gemacht, zum Beispiel in Japan, in Lateinamerika. Wir müssen die Leute auf diese Risiken hinweisen. Und deswegen kreieren wir gerade den Markt, diese Risiken abzusichern.
Mhm. Du hattest vorhin im Nebensatz auch so ein bisschen schon angedeutet. Ihr arbeitet zum Beispiel über große digitale Plattformen. Wie kommen Kunden zu euch? Was sind eure Vertriebswege?
Wir sind reiner B2B2C-Anbieter. Das heißt, du kannst uns nicht im Internet kaufen. Wir machen kein Direct-to-Consumer-Geschäft, sondern wir suchen uns immer Partner, nämlich typischerweise den, über den der Endkunde auch seine Finanzierung kauft. Ja. Und dann sagt hoffentlich unser Partner dir, hier ist deine Finanzierung und jetzt ist die Frage, möchtest du die Finanzierung absichern oder nicht? Hm. Und das sind dann wir. Das heißt, unsere Aufgabe ist, wir müssen uns in die Vertriebsprozesse unserer Partner integrieren. Typischerweise halt soll das für den Berater bei unseren Partnern ein ganz einfacher Prozess sein, in dem die Frage nach, möchtest du absichern oder nicht, integriert ist. Ja. Und deswegen sind wir überall da, wo unsere Partner sind. Das ist ganz klassisch Point of Sale, das Autohaus, aber auch immer mehr digitaler Vertrieb, immer mehr Geschäft verlagert sich ins Internet. Und auch da müssen wir uns ganz nahtlos in die Customer Journeys integrieren.
Spannend. Und vielleicht für alle, die sich jetzt vielleicht auch gerade, die hier zuhören, sich jetzt auch gerade die Frage stellen, ist das dann etwas, was ihr sozusagen immer in diesen Vertriebsprozess immanent integriert? Also kann ich das nur dann kaufen, wenn ich sowieso gerade die Finanzierung abschließe? Oder gilt es vielleicht auch für Leute, die schon eine laufende Finanzierung haben und jetzt hier zuhören und sagen, Mensch, das ist ja richtig, was der Nicolas da sagt, ne? Können die dann auch noch einsteigen oder geht das nicht?
Das geht sehr, sehr selten. Das große Problem ist, wenn einer jetzt zu mir kommt und sagt, du, ich habe vor 5 Jahren eine Finanzierung für mein Haus abgeschlossen, aber jetzt fällt mir ein, ich brauche ganz dringend eine Arbeitslosenversicherung. Ach so, ja, habe ich möglicherweise eine Theorie, was der Chef letzte Nacht gesagt hat, ja? Und warum der jetzt gerade heute bei mir ankommt. Also das wäre risikotechnisch ein bisschen problematisch. Deswegen ist ganz wichtig, die Kunden zu Beginn der Finanzierung darüber aufzuklären, it's now or never. Ja, du brauchst jetzt diese Absicherung. Man sagt in der Versicherungsindustrie, wir versichern keine brennenden Häuser. Also das ist immer das Problem, wenn das Haus schon brennt, dann noch zu fragen, kann ich eine Wohngebäudeversicherung gegen Brand haben? Ist zu spät. Du musst vorher kommen.
Ja, es gibt manche Produkte, bei denen das aufgeweicht wurde. Der Zahnzusatz hat, glaube ich, sowas hin und wieder mal gemacht, aber das ist natürlich auch ein kleinformatiges anderes Produkt. Da kann man das vielleicht anders kalkulieren. Ja, vielleicht noch ein kleiner Blick auf das zweite große Spartenthema bei euch, Kfz. Da habt ihr ja jedes Jahr beteiligt euch ja, ihr euch ja auch an einer Mobilitätsstudie. Da würde mich mal so besonders interessieren, wie seht ihr die Mobilität in den nächsten Jahren? Wie wird die sich entwickeln? Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Und was bedeutet das vielleicht auch für das Thema Versicherung?
Wir sehen, dass die Mobilität sich ganz entscheidend wandelt. Also ich muss sagen, ich selber, ich fahre auch ein Elektrofahrzeug, vielleicht dann auch einer von denen. Aber insofern auch schon die Ausnahme, weil ein Fahrzeug zu besitzen heute nicht unbedingt mehr die Norm ist. Es geht viel mehr hin zu Finanzierung und Leasing. Es geht aber auch hin zu ganz, ganz anderen Formen. Man nutzt in der Stadt einen kleinen Scooter oder einen Roller oder man nutzt ein Carsharing-Angebot. Im Urlaub nutzt man einen Mietwagen und natürlich auch ganz viel ÖPNV, das 49-Euro-Ticket kommt etc. Und da sind wir hingegangen und haben gesagt, wenn ich heute nicht mehr dieses klassische Mobilitätsbudget habe, das eigentlich 90% meiner Ausgaben definiert ist über meine Finanzierungs- oder über meine Leasingrate, dann brauche ich heute auch eine ganz andere Absicherung. Also in dem Fall der Fälle, immer wieder Tod, Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit, wenn ich gar kein Auto finanziert oder geleast habe, habe ich aber trotzdem möglicherweise monatliche Ausgaben für Mobilität. Also sichern wir das ab. Das ist unsere Produktfamilie, die nennt sich Keep on Moving, weil wir die Leute mobil halten wollen. Denn auch wer vielleicht mit dem ÖPNV seine Kinder morgens in den Kindergarten bringt, der hat ja auch ein gewisses Mobilitätsbudget. Und wenn dann eines der Live-Events eintritt, dann will er das auch weiterhin nutzen können. Und so gehen wir auch ein Stück weit weg. Wir sehen auch, dass viele von den klassischen Fahrzeuganbietern eher sich jetzt überlegen, Mobilitätsanbieter zu werden. Und da passt unsere Strategie natürlich auch sehr schön dazu.
Verändert den Markt natürlich auch sehr stark, auch glaube ich, im Bereich Vertrieb, ne? Also die klassische Kfz-Versicherung, die ja sozusagen das Auto absichert, du hast es angesprochen, ne, dass man besitzt oder dass man sich geleast oder gekauft oder wie auch immer finanziert hat. Das ist so das, was man kennt, ne? Und darüber wird auch verglichen, ja, auf großen Online-Plattformen für das, was du eben geschildert hast, noch nicht. Wie macht ihr das da dann vertrieblich? Also das hat ja jetzt dann in dem Fall mit dem Thema Finanzierung nicht unbedingt was zu tun, sondern das läuft vielleicht anders. Wie macht ihr das?
Auch wieder über unsere Partner. Was ich vorhin verschwiegen habe, wir sind auch ein richtig guter Anbieter im Bereich von Garantieverlängerungen fürs Fahrzeug. Und ein Partner, der beispielsweise so eine Garantieverlängerung anbietet, kann dann auch eine Mobilitätsabsicherung dem Kunden noch dazu anbieten.
Ja, Stichwort Transformation. Viele Versicherer werben ja aktuell auch mit neuen Zahlungsmöglichkeiten. Da sind wir dann wieder auch mit der Brücke zum Inkasso auf eurer Website. Da findet man zu diesem Thema ja eher weniger. Ist das ein Thema für euch und auch für andere vielleicht Player in der Branche, aber auch vielleicht für Versicherungsnehmer?
Dass nichts auf unserer Website steht, sollte jetzt nicht mehr überraschen. Ich habe gerade gesagt, wir machen ja kein Direct-to-Consumer-Geschäft. Insofern, wir gehen nur über unsere Partner. Und auch da sind wir natürlich im Bereich Zahlung genau da, was unsere Partner machen. Und da muss ich gestehen, ganz großer Teil ist heute natürlich das SEPA-Mandat. Kreditkarte deutlich untergeordnet, auch das bieten wir an. Wir haben auch mal ein paar Versuche gemacht mit PayPal, aber ich muss ganz offen gestehen, da war die Resonanz nicht so groß, wie wir das eigentlich erwartet hatten. Wir beobachten das ganz doll weiter, auch zusammen mit unseren Partnern. Gerade unsere Bankennahen-Partner sind wir natürlich sehr, sehr daran interessiert, wie die Zahlung der Zukunft aussieht. Und wir werden immer da sein, wo unsere Partner sind.
Habt ihr Produkte, die eine Einmalzahlung beinhalten oder 2, 3? In der Regel hätte ich jetzt mal unterstellt, ist es ja gekoppelt an eine Laufzeit des finanzierenden Produkts oder so.
Ganz genau, wir haben beides. Wir haben den Einmalbeitrag, wir haben aber auch den laufenden Beitrag, je nachdem, welches Produkt du hast. Bei einer Finanzierung bietet sich das an, einfach zu sagen, so über die nächsten 5 Jahre finanziere ich Und die Versicherungsbeiträge der nächsten 5 Jahre packe ich jetzt einfach mit in das Finanzierungsvolumen mit rein. Dann ist das automatisch in deiner monatlichen Finanzierungsrate auch mit umgerechnet. So ein Keep-on-Moving-Produkt, wo du keine Finanzierung mehr als Grundlage hast, hat dann typischerweise eher den monatlichen Beitrag.
Ja. Jetzt haben wir uns in der Vergangenheit tatsächlich auch mal sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Also wir bei QEO, das war schon 2017, 2018, da haben wir mal ein bisschen auf die Energiebranche geguckt und überlegt, wie man Abschlagszahlungen absichern kann, nämlich genau in den Fällen, wie du es gerade gesagt hast, Arbeitslosigkeit, Krankheit und so weiter. Und haben da auch ein eigenes Produkt für gebaut, was genau das absichert. Damals bei 17, 18, noch vor der Pandemie, hatte das so einen semi-erfolgreichen Anklang am Markt, ein paar sehr interessiert gewesen. Aber so der Durchbruch ist, glaube ich, bis heute noch nicht gelungen, ein Energieprodukt zu bauen, welches sozusagen genau das schon absichert. Witzigerweise, gerade jetzt natürlich in der Energiekrise hat es schon an Attention deutlich gewonnen, weil die Abschläge halt auch nicht mehr 80 Euro sind oder 40 Euro sind, sondern eben das vierfache an Abschlagszahlung. Und Energie halt ein Großteil deines monatlichen Einkommens schluckt, egal welche Energiequelle jetzt, aber es ist auf jeden Fall ein viel, viel größerer Teil, als es vorher war. Und eben auch sowas abzusichern, und da wäre es eben bei der Zahlung, ne, genauso gewesen, wie du es gerade gesagt hast, dann ist es eben womöglich in einem Stromtarif integriert. Ne? Dann hat man eben einen Stromtarif, der gleichzeitig eine Absicherung bei Ausfall oder bei Krankheit und Arbeitslosigkeit für einen gewissen Zeitraum, wie auch immer man das Produkt dann schnürt, was, wie ich finde, ja auch mal ein wahnsinnig gutes, und ich bin ja ein totaler Fan davon, muss ich sagen, von solchen Produkten und auch von dem, was ich gerade genannt habe, kann man ja weiterspinnen, weil es eben auch ein Abgrenzungs- oder auch ein differenziertes Merkmal ist, eine Möglichkeit ist, sich vielleicht von anderen, Strom ist ja sozusagen, das differenziert sich ja nicht, ne? Also goldener Strom und silberner Strom und so, das ist ja alles Quatsch. Also wie kann ich sozusagen mein Stromprodukt differenzieren? Und wenn ich dann eben ein Produkt habe, was mir auch noch eine Absicherung gibt, finde ich das total charmant. Und zum anderen ist es auch ein Stück weit die, vielleicht auch eine Kündigerprävention, also wechsle ich dann schneller meinen Anbieter. Und für den Stromlieferanten ist es wiederum auch Vermeidung von Forderungsausfall. Es hat so viele positive, ich wollte nur ein paar positive Komponenten nennen, die ich da so sehe. Von daher total spannend, was ihr da macht. Und ich glaube, das ist eben derzeit noch viel, viel angesagter und viel mehr in der Wahrnehmung. Das hat man am Anfang schon, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Das finde ich auch. Und ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr Beispiele als das jetzt eben von dir genannte. Und da denken wir auch gerade drüber nach. Unser Purpose ist, wie können wir möglichst vielen Leuten in den schlimmsten Zeiten ihres Lebens helfen? Und da müssen wir uns lösen von unseren Wurzeln, dass wir mal aus dem Finanzierungsbereich kamen, um einfach ein viel, viel breiteres Publikum zu erreichen.
Also ich finde das großartig vom Ansatz her, ne? Ich glaube aber vertrieblich ist es tatsächlich auch eine Herausforderung, ne? Weil wenn ihr euch so sehr von diesen klassischen Herangehensweisen löst, ne, dann werdet ihr natürlich auch viel schwerer vergleichbar. Und das ist in der Versicherungsindustrie ja immer so ein Thema, ne? Also läuft ja ganz viel über Vergleiche, über Ratingagenturen, über Tools, über die jetzt zum Beispiel Versicherungsmakler oder andere Vertriebseinheiten eben ermitteln, was ist das beste Produkt für meinen Kunden. Und wenn man da im Vergleich nicht auftaucht, eben weil man anders ist, dann hat man im Zweifel ein vertriebliches Problem, ohne dass das fair ist. Na, wie siehst du das?
Das ist immer in der Versicherung so gewesen. Der Vertrieb hat die höchste Wertschöpfung. Und wer den Zugang zum Vertrieb hat, der gewinnt letztendlich in der Versicherung. Du kannst das beste Produkt haben. Wenn du keinen Vertrieb hast, um das am Markt zu bringen, wirst du es schlicht nicht verkaufen. Und das ist die große Herausforderung. Und deswegen überlegen wir auch immer, wie können wir diesen Spagat bewältigen? Zum einen möglichst den Vertriebszugang zu haben, zum anderen aber auch dieses Selektionsproblem, was wir vorhin erwähnt haben, zu vermeiden. Also wenn ich das Produkt nur auf die Webseite stelle und sage, jeder, der Angst vor Arbeitslosigkeit hat, kann dieses Produkt kaufen, habe ich halt das Risiko, dass alle, die schon gesehen haben, der Chef hat ziemlich doll die Augenbrauen gerunzelt gestern, dass die dann dieses Produkt bei mir abschließen werden. Und dann wird es sehr, sehr, sehr teuer für alle, dieses Produkt zu kaufen, bis tatsächlich nur noch die es kaufen, die sich ganz sicher sind, dass sie jetzt sehr kurz davor stehen, ihren Job zu verlieren. Und das ist dann nicht mehr Sinn, möglichst alle abzusichern. Das heißt, idealerweise hast du immer ein ganz großes Kollektiv, nennen wir das in der Versicherung. Und für ein großes Kollektiv brauchst du einen groß angelegten Vertriebsansatz.
Und der in so einem Umfeld natürlich dann tatsächlich nicht ganz einfach zu knacken ist. Insofern wünsche ich euch da ganz, ganz viel Erfolg bei dem Thema. Ich glaube, da muss man vor allem gut kommunizieren. Das machen wir hier heute in diesem Format unter anderem. Dafür ist sowas ja auch da. Aber ich würde trotzdem nochmal abschließend so ein bisschen in die Zukunft blicken. Was sind denn eure Ziele? Ihr seid ja schon sehr innovativ unterwegs. Was sind eure Ziele, eure nächsten Milestones für die nächsten 1-2 Jahre?
Ich persönlich wäre super glücklich, wenn es uns gelingt, den Deutschen davon zu überzeugen, dass es doch eine gute Idee ist, seine Baufinanzierung abzusichern und da nicht auf das Prinzip Hoffnung zu setzen. Das ist so mein persönliches Ziel. Und wenn wir das erreichen, haben wir, glaube ich, auch unsere Gruppenstrategie damit schon ganz gut bedient. Die ist Growth, Technology und Sustainability. Also wenn wir es schaffen, den Markt aufzumachen, dann gehe ich davon aus, ist auch für uns ein entsprechendes Wachstum dahinter. Wenn wir es schaffen, das über die digitalen Plattformen anzubieten, dann entwickeln wir uns auch immer weiter mehr zum Tech-Player, zum Technologieanbieter. Und wenn wir dieses Produkt im Markt etablieren, dann werden wir auch ein Stück weit unserer sozialen Verantwortung gerecht.
Bin ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg, wie gesagt, dabei. Vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst zu diesem spannenden Gespräch. Ganz lieben Dank auch an Dank auch an dich, Sebastian, für ja fürs Einspringen. Heute war ja eigentlich die Jacqueline geplant, aber es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht, auch in dieser Runde. Und ja, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch ganz herzliches Dankeschön fürs heute dabei sein und bis zum nächsten Mal in diesem Kanal.
Danke, Rainer. Danke, Sebastian.
Danke dir. Ciao.